Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Viel Spaß!
Ja, auch meinerseits einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Ich warte noch ein bisschen, bis die Kollekte komplett eingesammelt ist. Es ist schon eine eigentlich fast unfassbare Verheißung, die in der Bibel steht, wo Jesus Christus sagt, wenn sich Menschen im Namen Jesus versammeln, im Namen Jesus treffen, nicht einfach so, sondern bewusst im Namen Jesus, im Glauben an Jesus, dann ist er in ihrer Mitte. Das ist eigentlich schon eine starke Aussage, wenn man das mal in seiner Breite diese Aussage bedenkt. Und man kann sich natürlich fragen, der ein oder andere, ja, wie, vielleicht sagt jemand, da habe ich aber jetzt noch nichts von gemerkt. Gottes Gegenwart wird unterschiedlich wahrgenommen und kann sich unterschiedlich offenbaren. In einer dramatischen Weise, in einer stillen Weise. Und oft eben auch durch Worte und auch in so Predigten ist es so, dass Gott sich vorgenommen hat, das sagt seine Bibel, das sagt die Bibel selbst, durch Predigten zu Menschen zu sprechen. Ja, Paulus sagt einmal, durch die Torheit der Predigt werden Menschen gerettet, können Menschen gläubig werden und in den Himmel kommen. Durch die Torheit der Predigt. Heißt das jetzt, dass man sich dumm verhält, während man predigt? Nein. Aber eigentlich ist es was sehr Schlichtes. Jemand steht da und predigt aus Gottes Wort, oft Wahrheiten, die für Menschen eine Torheit ist. Und Paulus sagt, aber genau das gebrauche ich, um Menschenherzen zu öffnen, ihnen zu begegnen. So, darum ist was Besonderes aus Gottes Wort, Dinge zu hören und zu predigen. Und ich darf uns bitten, soweit es möglich ist, aufzustehen. Und ich möchte den Text lesen. Ich mag das Aufstehen immer ganz gern, nochmal als Symbolik, dass Gottes Wort eine Sache ist, die, da darf eine Ehrfurcht, darf es ruhig davor geben. Und wir gehen weiter im Galaterbrief, ein Brief im Neuen Testament, was der Apostel Paulus geschrieben hat. Und ich lese, im Kapitel 2 sind wir jetzt angekommen. Ich lese mal die ersten Verse. Darauf, nach 14 Jahren, sagt Paulus, zog ich nach Jerusalem hinauf mit Barnabas, ist ein Apostelfreund von ihm gewesen, und nahm auch Timotheus mit. Ich zog einer Offenbarung zufolge hinauf nach Jerusalem und legte das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige. Ich habe es den Angesehenen besonders vorgelegt, das war Petrus, Jakobus, Johannes, die drei, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen wäre. Vers 3, aber nicht einmal Titus, der bei mir war, wurde, obwohl er ein Grieche ist, gezwungen, sich beschneiden zu lassen, wie das bei den Juden üblich ist, und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Denen haben wir aber nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Und noch der Vers 10, der letzte, die anderen sind da jetzt nicht so entscheidend. Nicht Vers 10. Nicht Vers 10. Nein, zum Punkt erstmal. Wir setzen uns. So ist das. Nochmal ganz kurz für Menschen, die vielleicht das erste Mal hier im Gottesdienst sind. Wir sind dran, aus einem Brief im Neuen Testament zu predigen. Das heißt, wir lesen Texte und gucken dann, was sagt dieser Brief und was hat er uns heutzutage zu sagen. Und der Galaterbrief, mir mögen die Leute entschuldigen, die jetzt jeden Sonntag regelmäßig hier sind, dass ich es nochmal kurz wiederhole. Der Galaterbrief wurde geschrieben von Apostel Paulus an eine Gemeinde in Galatien, heutige Türkei, weil dort der einfache Glaube an Jesus Christus, Paulus hat gepredigt, das ist auch das Evangelium, wenn du in den Himmel kommen willst, ich sage es mit einfachen Worten, wenn du selig werden willst, wenn du ewiges Leben haben willst, so sagt die Bibel, dann ist es alleine ein Geschenk der Gnade und das geschieht, wenn du an Jesus Christus glaubst, der für dich gestorben und auferstanden ist, der für deine Schuld am Kreuz komplett bezahlt hat als der Sohn Gottes, so dass du in Ewigkeit nicht dafür bezahlen musst, in der ewigen Gottestrennung. Wenn du das für dich annimmst und glaubst, beschenkt Gott dich mit ewigem Leben. Das war die ganz einfache Botschaft des Evangeliums. Jedes Kind kann es verstehen. Vielleicht sagt Jesus auch deshalb, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Reich Gottes hineingehen. Und das wurde unterwandert von Leuten, die sagten, nein, nein, man muss noch dieses und jenes da zusätzlich einhalten, um in den Himmel zu kommen, besonders das mosaische Gesetz. Und ich möchte kurz, bevor ich diesen Kernverse eingehe, nochmal diesen einen Vers am Anfang sagen. Paulus sagt, ich zog einer Offenbarung zufolge nach Jerusalem. Er hat das Evangelium offenbart bekommen von Jesus Christus. Ich zeigte es den Angesehenen, Petrus, Jakobus, Johannes, damit ich nicht vergeblich gelaufen wäre. Folgendes ganz kurz nur dazu. Paulus hat sein Evangelium nicht angezweifelt. Er hatte nicht eine Offenbarung bekommen über das Evangelium und dann gedacht, vielleicht stimmt das nicht. Aber er wusste, wenn die anderen Apostel, er war ja nicht einer, der Jesus zu Lebzeiten gefolgt war, sondern erst nach der Auferstehung, wenn die anderen 11 Apostel sagen, was du predigst, Paulus, ist nicht das Evangelium, ist nicht wahr, dann wird das, was ich aufbaue, nach hinten wieder alles eingerissen. Und da wollte er mit ihnen das abklären, Leute, so predigt das Evangelium, ist das in eurem Sinne? Was das mir zeigt, auch gute und richtige Dinge, wenn nicht eine Einheit dahinter steht, innerhalb einer Gemeinde oder eines Teams, entwickelt sich nichts. Und die Gemeinde Jesu hat sehr oft, ich denke jetzt hier übrigens an nichts hier in der Gemeinde, nur mal so, kenne ich auch die Gemeinde noch nicht gut genug, ich bin seit 1. Oktober Pastor hier, aber die Gemeinde Jesu hat sehr oft, sind Entwicklungen in Gemeinden zurückgehalten worden, weil man sich nicht einfach mal einheitlich hinter Dinge gestellt hat, die überhaupt nicht dramatisch sind. Hier ging es ja noch um theologische Sachen, da musste man sich noch abklären. Aber manchmal kriegen Gemeinden das fertig, überhaupt Gemeinschaften von Menschen, weil wir eine äußerst demokratische Natur bekommen haben in unserer Seele, durch all die Prägung, die wir haben. Demokratie hat ja auch viel Gutes. Dass Leute sich so schwer mal einklinken können in Sachen, die gar nicht dramatisch sind. Zum Beispiel, wenn eine Gemeinde sagt, wir machen jetzt, haben wir hier nicht vor, ist nur ein Beispiel, wir machen jetzt einen zweiten Gottesdienst aus diesen und jenen Gründen. Wenn eine Gemeinde zum Beispiel dann sagt, wir klinken uns da voll ein, soweit wir können und machen mit, dann wird dieser Gottesdienst Frucht bringen. Wenn Leute sagen, aber nö, das sehe ich nicht so und empfinde ich nicht so und fühle ich nicht so und will Gott das überhaupt, dann kriegst du nichts voran. Ja. Obwohl die Sache gut und richtig sein kann. Also darum ist es so wichtig, in einer Einheit zusammenzumarschieren als Gemeinde, soweit es geht. Und gerade bei Dingen, die nicht dramatisch sind, muss man sich einfach einklinken. Kann mir vorstellen, dass es auch für unsere Zukunft als Gemeinde wichtig ist, auch was wir vielleicht in Zukunft hier entwickeln wollen. Punkt, genau. Jetzt ein Vers später, auf den ich jetzt ein bisschen mehr darauf eingehen möchte. Paulus sagt, er kam mit seinem Team nach Jerusalem und da heißt es, nicht einmal Titus, der bei mir war, wurde, obwohl er ein Grieche ist, gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Jesus haben, zu belauern. Paulus erzählt hier eine Begebenheit. Er kam nach Jerusalem, nachdem er das Evangelium gepredigt hat, zu der Hauptzentrale der Hauptgemeinde sozusagen. Und er erzählte, was Gott alles getan hat. Und dann kamen falsche Brüder, nennt er das, Leute, die schon aus dem Judentum, er war ja selber auch Jude, gläubig waren, aber irgendwie Christus nicht so ganz im Mittelpunkt hatten. Und die sagten, wenn die sich nicht beschneiden lassen, deine Mitarbeiter, wie das bei Juden das Gesetz war, dann kommen die nicht in den Himmel, dann können die nicht gerettet werden. Apostelgeschichte 15, Vers 1 kommt dieser Vers. Und einige von Judäa, das ist die Geschichte, kamen herab und lehrten die Brüder, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Mose, könnt ihr nicht gerettet werden. Und Vers 6 nochmal, Apostelgeschichte. Man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Mose zu halten. Also, Paulus kam mit seinen Leuten da an in Jerusalem, sie waren freudig im Evangelium, freudig, dass viele gläubig geworden sind durch die Botschaft der Gnade. Und die kamen dann und sagten, hör mal zu Paulus, du musst den Leuten, denen du gepredigt hast und deinen Mitarbeitern, wenn die in den Himmel kommen wollen, müssen die sich beschneiden lassen und das Gesetz Mose einhalten. Ja? Alles, was in diesem Gesetz Mose so drin steht. mosaischen Gesetz. Und das mosaische Gesetz, wer das so ein bisschen weiß, hat 613 Gebote. Die 10 Gebote sind ein Teil davon. Ist eigentlich im ganzen in den ersten 5 Büchern Mose enthalten. Und die sagten, der Mensch muss sich unter dieses Gesetz stellen, er muss es einhalten, sonst kommt er nicht in den Himmel. Und Paulus sagt, erstens schafft das keiner einzuhalten, komplett. Und zweitens kommst du nur durch den Glauben an Jesus in den Himmel. Und da war der Druck. Sehr interessant finde ich den Ausdruck, sie wollten unsere Freiheit in Jesus belauern. Interessant, ne? Sie wollten unsere Freiheit in Jesus belauern. Wisst ihr, dass eigentlich in allen Religionen, und christlicher Glaube ist ja keine Religion, sondern das Evangelium ist, dass Gott eben der ist, der die Initiative ergreift und es ist die einmalige Botschaft, Jesus erst der einzige Weg zu Gott. Aber in allen Religionen und selbst in christlichen Gemeinden wird manchmal Freiheit schnell belauert. Glaubt ihr, dass es sowas gibt? Vielleicht ist es dir selbst schon mal gegangen, dass du Freiheit belauert hast oder belauert wurdest. Freiheit wird belauert. Damit meine ich nicht Folgendes. Die Bibel spricht sehr viel davon, wenn man an Jesus glaubt und zu einer Gemeinde gehört, dass wir aufeinander Acht geben sollen. Acht geben im Sinne von einer positiven Herzenshaltung, dass ich schaue, wie geht's meinem Bruder, meiner Schwester, wie geht's ihr? Oder wenn ich merke, der verrennt sich in einer Sache, die wirklich sündhaft ist und schädlich ist, dann werde ich nicht so lieblos sein und sagen, ich sag nichts, sondern bin ich herausgefordert, es mich zu überwinden und den anzusprechen, hey, weißt du was, ich sehe hier Dinge, die sind nicht gut. Das ist also nicht gemeint. Achtsamkeit im geistlichen Sinne ist kein Belauern, sondern das ist mit einer brüderlichen Haltung, okay? Mit einem Geist der Versöhnung. Und es zeigt sich am Inhalt, und da geht es wirklich um handfeste Sünde, nicht wo jemand mal immer mal reinfallen kann, sondern wenn du merkst, da lebt jemand wirklich grob in Dingen, die so diametral gegen Gottes Wort sind, das wird Schaden für ihn bedeuten. Und die Menschen um ihn herum. Und darum spreche ich ihn an. Okay? Und dann möchte ich euch ermutigen, in dem Sinne Gemeinde Jesu zu sein, wenn du merkst, Mensch, da ist jemand wirklich auf einem ganz schiefen Weg, dann hab die Liebe und sprech ihn an. Es ist lieblos, nicht anzusprechen. Manchmal wird es von den Leuten, die angesprochen werden, als Lieblosigkeit bezeichnet, warum, was hast du mir zu sagen? Aber das ist dann ihrem Problem. Aber hab die Liebe und sprech an. Okay, belauern meint nicht diese gute Achtsamkeit, sondern es meint A in der falschen Haltung. Und zwar der pharisäische Geist sieht nicht den Menschen, sondern sieht in erster Linie, was er falsch macht. Jesus hat mit den Jüngern, ist er durch die Felder gegangen und sie haben Ähren rausgerupft, also und gegessen. Und die Pharisäer sagen, warum tun die Jünger, was nicht erlaubt ist? Sie haben nicht den Menschen gesehen, die hatten jetzt definitiv Hunger. So, die sehen nicht das Wohl des Menschen, sondern nur, was macht jemand falsch macht. Das heißt, man muss immer aufpassen, dass man nicht mit Argusaugen durchs Leben geht, beziehungsweise durch die Gemeinde geht. Mit Achtsamkeitsaugen brüderlicher Liebe, ja, das muss man sehr gut trennen. Vielleicht erinnert ihr euch noch diesen Satz, vor 2 Wochen habe ich den gesagt, von diesem alten Prediger Charles Haddon Spurgeon, wo er sagte, natürlich habe ich so viele Fehler, wenn du so wenig Liebe hast. Guter Satz, ne? Leider nicht von mir. Wenn von mir wäre, hätte ich sofort ins Internet geschrieben, Rundmail an alle Leute. Natürlich habe ich so viele Fehler, wenn du so wenig Liebe hast. Wenn das Herz mit der Liebe Gottes gefüllt ist, hat man eine recht große Range, Weite für die Seltsamkeiten der anderen. Wenn es um handfeste Sünde geht, soll man diese Weite nicht haben, beziehungsweise ist das auch Weite der Liebe, dann spreche ich ihn an, weil ich das Wohl des anderen suche. Okay? Aber in der Liebe ist recht viel Weite. So ist das. Darum sagt man bei Verliebten übrigens, Liebe macht blind. Interessant, gell? Weil den, den sie mal heiraten, ob sie es glauben oder nicht, der hat auch Fehler. Das wird ihm meist offenbart nach ein paar Jahren. Gibt's nur Offenbarung. Manchmal schon nach einem halben Jahr. Ich empfehle immer auch Ehepaaren, heutzutage ist das in, ich weiß nicht, wie es hier ist, die, bei den Hochzeiten, noch war ja, bin ich auch frisch erst da, keine Hochzeit. Früher hat man ja Eheversprechen sich, also ich habe als Pastor lese ich was vor, bist du bereit, so und so und so und willst du und so weiter. Und dann sagen die ja mit Gottes Hilfe. Und seit letzten Jahren, was auch nicht falsch ist, gar nicht, sagen die Pärchen sich gerne Dinge zu. Also die haben selber Texte, die sie dem anderen bei der Trauung sagen möchten. Und das ist voll okay. Manchmal waren diese Texte aber derart superlativ, wo ich dachte, wen heiratet die eigentlich? Heiratet die einen Halbengel? Und der wird der so hoch, du bist mein Ein, alles, du bist, ich habe da wirklich schon Sachen gehört, wo ich aber denke, ist ja okay, aus der Liebe auf der einen Seite, bloß es hält nicht stand. Und ich sage immer, Mensch, mach in deinem Eheversprechen, sag gute Dinge, aber back kleinere Brötchen. Und ich denke immer an die Ehepaare, die da sitzen und lange verheiratet sind, wenn dann vorne gesagt wird, und du bist das Allergrößte, was ich habe, ich werde dich immer lieben, ich werde immer, überhaupt und immer und alles, dann denke ich, Mensch, jetzt sitzen da Ehepaare und die Frau denkt, ja, so solltest du auch mal zu mir sein. Solche Superlative schaffen einen ungesunden Vergleich. Wisst ihr, ich komme vom Thema ab, aber vielleicht soll das sein, wisst ihr, dass manchmal wird gesagt, Christen sollten gucken mit Actionfilmen und keine Frage, wenn was so brutal ist, muss jeder für sich selbst wissen, wohlgemerkt, Freiheit kriege ich auch nicht hin oder habe ich Schwierigkeiten mit. Aber mir sagte mal ein Freund in Hamburg, Christoph, weißt du, viel dramatischer, gefährlicher sind die romantischen Liebesfilme. Was? Da wird nämlich, die amerikanischen oder so, da wird ein Bild vermittelt, wo einfach oft, nicht in allen Filmen, wo man sagt, das ist nicht das Leben. Und dann kommt eine tiefe Unzufriedenheit, ob ihr es glaubt oder nicht, aber ihr dürft mir glauben, ich lüge nicht. In Lindau haben wir eine Frau, die hat mir erzählt, das war bevor sie nach Lindau kam, sie hat sich von ihrem Mann getrennt, scheiden lassen, ganz stark auch deshalb, weil sie voll mit solchen romantischen Filmen war, was wirklich ihre Ehe ja in tiefe Unzufriedenheit stürzte. Interessant, gell? Ich muss aber weitermachen. Gut. Und der Inhalt, also erstens die Haltung, wenn die ist falsch bei diesem Belauern. Zweitens, der Inhalt ist auch falsch. Und zwar werden oft in falscher Weise belauert, auch manchmal in christlichen Gemeinden. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Ich weiß wirklich nicht, wie es hier ist. Zum Teil im materiellen Ding zum Beispiel. Habt ihr gehört, was der Grundkötter, also der Frank, habt ihr gehört, was der jetzt für ein Auto fährt? Ich kann das nehmen, weil ich glaube, du hast nicht so ein tolles Auto, normales. Wieso sagt er, was fährt er denn? Du. Ein Q7 oder was weiß ich. Wünsche ich dir, Frank. Ich weiß nicht, ob jemand Q7 fährt. Wenn du ein Q7 fährst, freu dich dran und genieß ihn, okay? Was, der fährt ein Q7? Ja. Und warst bei dem mal zu Hause? Nee. Die haben richtig, richtig großes Haus. Was? Als Christ? Der hätte das doch spenden können für die Gemeinde oder arme Kinder. Ihr wisst, was ich meine, ne? Man belauert Dinge, wo die Bibel sehr klar sagt, es ist die Freiheit des einzelnen Menschen. Da gibt es keine Vorschreibung. Als Ananias und Sapphira, es gibt eine dramatische Geschichte in der Apostelgeschichte, wo Leute die haben mehrere Grundstücke gehabt, ein Grundstück von sich verkaufen, ein Haus, es den Aposteln geben und sagen, aber einen Teil des Geldes behalten sie für sich und sagen, hier, wir spenden euch alles, was wir verkauft haben. Alles. Unser ganzes Geld vom Hauskauf. Und musste Gott so ein Anfangszeichen setzen am Anfang, die fielen nachher tot um, weil sie die Apostel belogen hatten. Aber er sagt einen interessanten Satz, Petrus, es war dein, das ganze Geld, und du hättest es behalten können. Es war an deiner Freiheit. So, wenn du ein Q7 hast und jemand sagt dir, den musst du verkaufen, dann weißt du vor Gott, das ist meine Freiheit. Es sei denn, Gott sagt dir, Mensch, mach was anderes mit dem Geld, aber warum? Ja, okay. Bei Kleidung kann es auch gehen. Ich meine nicht, wenn Kleidung sexistisch ist, dann kann es manchmal gut sein, ganz liebevoll jemand zu sagen, hey, du musst da ein bisschen gucken. Aber auch vielleicht mit Markenkleidung. Hast gesehen, was der anhat? Das ist von oben bis unten Bosskleidung. Lass ihn doch seine Bosskleidung. Und misch dich nicht ein. Es ist eine Sache zwischen ihm und Gott. Und da muss man aufpassen. Gemeinden neigen dazu, Freiheit zu belauern. Kann auch mit Freizeitverhalten sein. Hast schon gehört, die Meyers, die gehen das zweite Mal in Urlaub. Was? Wohin? Malediven. Was? Als Christ? Ihr wisst, was ich meine. Das sind Dinge, da steht jeder vor Gott mit seinem Leben. Und hier sollte man nicht die Freiheit belauern. Und Gemeinden müssen immer aufpassen, da nicht reinzukommen und da eine Weitherzigkeit zu haben. Manchmal ist es übrigens so, man weiß das gar nicht. Manch einer, der von mir aus gut in Urlaub fährt und sein Q7 fährt, und auch wenn er es nicht macht, darf er es. Aber oft sind es Leute, die auch enorm hier und da geben und spenden. Und das sieht dann keiner. Und Großzügigkeit des Herzens zeigt sich eher, du kannst auch ganz wenig haben und kleinkariert sein und engherzig. Daran hängt das nicht. Ne? Okay, also Freiheit muss man aufpassen, dass es nicht in negativer Weise auch belauert wird in Gemeinden. Hier ging die Freiheit, das Belauern der Freiheit ging hier um was anderes. Und ich lese nochmal diesen Vers jetzt. Um unsere Freiheit, die wir in Jesus Christus haben, zu belauern. Ich lese mal nur diesen Einsatz. Um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben. Wusstest du was? Weißt du, wenn du bereits an Jesus gläubig bist, wir haben in Jesus wirklich ein hohes Maß an Freiheit. Als Jesus der christliche Glaube hat sehr viel mit Freiheit zu tun. Als Jesus im Lukas Evangelium seinen Regierungsantritt nennt, er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Gefangenen Freiheit zu verkünden. Damit meint er nicht Gefangenen im Gefängnis, sondern die in unterschiedlicher Art und Weise gefangen sind. Auch vielleicht gefangen diese Engherzigkeit, von der wir gehört haben. Sehr stark ist auch Galater 5, Vers 1, da kommen wir dann später mal nächstes Jahr drauf. Da sagt Paulus, für die Freiheit hat Christus euch frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht mehr durch ein Joch der Knechtschaft belasten. Man muss das mal ganz klar sagen, weil natürlich der christliche Glaube in der Nachfolge es auch viele Dinge gibt, wo Jesus wünscht, wie wir leben als seine Kinder, aber nicht als Gesetz, wohlgemerkt. Jesus kam für die Freiheit. Für die Freiheit hat Christus euch frei gemacht. Und jemand, der zum Glauben an Jesus gekommen ist, muss erstmal verstehen, was eine Freiheit habe ich in Jesus? Was ist damit gemeint? Und dann auf diesem Fundament kann man dann andere Sachen aufbauen. Wenn das Fundament nicht da ist, dann ist es ganz schlecht. Und Paulus spricht hier eigentlich speziell von einer Freiheit. Wir hatten das schon. Die Freiheit vom mosaischen Gesetz, beziehungsweise die Freiheit, dass man nicht mehr unter, ich habe das schon mal gehabt hier, wenn wir öfter mal hören bei Galaterbrief, die Freiheit, dass ich nicht mehr unter dem mosaischen Gesetz lebe, mit all seinen Geboten, die auch viele gute Gebote sind, ja, gar keine Frage, die 10 Gebote sind nun wirklich gut, die gehören dazu, aber ich bin nicht mehr da drunter, das muss man verstehen. Und da drunter bedeutet, von der Bibel war es so, im Alten Testament war sehr klar und Gott sagt das, wer nicht das Gesetz komplett einhält, wer einmal fehlt, sagt Paulus, einmal lügen in deinem ganzen Leben, einmal nur und du bist unter dem Fluch, weil in dem Moment ist es Sünde. Du hast das Gesetz übertreten. Versteht ihr, wenn ich jetzt mit dem Auto, leider bin ich schon öfter geblitzt worden, mein Auto fährt irgendwie zu schnell, wenn ich mit dem Auto angenommen, ich werde 90, okay? Das darf man mir wünschen, zumindest mit Gesundheit wäre gut. Wenn ich 90 werde und nie mal zu schnell gefahren bin, geblitzt, aber angenommen, mir passiert es einmal mit 89. Mit 89 mit meinem Q7, den ich dann habe, fahre ich zu schnell. Polizei hält mich an und die sagen, wissen Sie was, Sie sind in der 30er-Zone 100 gefahren. Dann sage ich, ja, aber mein Q7, der hat ein Tempomat. Und wissen Sie was, Sie können mich gar nicht strafen. Warum? Ich bin 89, das erste Mal mir passiert. Dann wird der Polizist sagen, wissen Sie was, das spielt keine Rolle. Gesetz übertreten ist Gesetz übertreten. Und damit sind sie schuldig gegenüber dem Staat. Darum sagt Paulus, wer ein Gesetz übertritt, ist des ganzen Gesetzes schuldig, dem Gesetzgeber Gott gegenüber. Darum sagt er, durch das Gesetz, durch Einhalten irgendwelcher Werke und Gebote, so gut das ist, werde ich nicht gerettet, weil ich werde das Gesetz nie komplett erfüllen. Und wenn Christen, Menschen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, immer noch denken, sie sind unter Gesetz und denken, wenn ich das falsch mache, dann ist Gott jetzt nicht mehr auf meiner Seite, beziehungsweise vielleicht verliere ich mein Heil und so weiter. Dann ist das wie Leben unter Gesetz. Ich war hier mal vor ein paar Jahren hier in der Gemeinde und habe da über über Neuen Bund und Alten Bund gepredigt. Und da waren sicher einige da, die heute da sind, aber das hilft gerade bei dieser Thematik, das nochmal zu erklären, dass wir nicht mehr unter Gesetz sind. Was heißt das für den Gläubigen? Paulus sagt, dass bevor man zum Glauben an Jesus kam, besonders jetzt auf jüdische Gläubige bezogen, war man verheiratet mit dem Gesetz, wie eine Ehe. Und stell dir mal vor, du bist mit einem Ehepartner verheiratet, der immer Recht hat. Oh, genau. Punkt. Vielleicht denkt jemand, Christoph, so einen habe ich. Bete für mich. Bete für mich. So. Stell dir vor, du bist ein Ehepartner verheiratet, der immer Recht hat und jeden Fehler, den du machst, auch gnadenlos den kleinsten aufdeckt, zeigt und sagt, falsch gemacht, falsch gemacht, falsch gemacht. Stell dir mal vor, du hast so einen Ehepartner. Da kann sich kein Leben entwickeln. Was entwickelt sich? Frust. Der Tod kehrt ein. Paulus sagt, unter Gesetz kehrt Tod ein. Und so war das Gesetz. Das Gesetz hat kein Leben in sich und es sagt, und das Gesetz ist gut, wohlgemerkt, und das Problem ist unsere Sündhaftigkeit. Das Gesetz sagt jedes Mal, falsch gemacht, falsch gemacht, falsch gemacht. Und unter Gesetz, einmal gesündigt und ich bin sofort unten durch. Ich habe Gottes Gnade verscherzt, sein Heil. Und dann sagt Paulus, wenn man zum Glauben kommt an Jesus Christus, ist er der neue Ehemann. Und Frank, darf ich dich bitten? Ich weiß, ich habe vielleicht mit dir das sogar damals gemacht. Frank, darfst du mal kurz nach vorne kommen? Mein Gedächtnis. Ich mache das mal vor. Also, einmal ist Frank das Gesetz und danach ist er Jesus. Bist du erst das Gesetz, okay? Mit dem Gesetz verheiratet sein ist so, wenn... Du lässt den Arm nur so, mich nicht anfassen, nämlich nur so. Mich nicht anfassen, wegen dem Beispiel. Er ist das Gesetz und ich muss das Gesetz halten, bis ins i-Tüttelchen, um in den Himmel zu kommen. Jetzt gehe ich mit dem Gesetz durchs Leben und ich bin lieblos zu meiner Frau. Und Liebe gehört auch zum Gesetz. Du sollst deinen Nächsten lieben. In dem Moment, wo ich einmal lieblos bin zu meiner Frau, falle ich weg vom Gesetz. Das Gesetz sagt, finito mit dir, vorbei, aus. Und es beurteilt mich und ich bin vor Gott, stehe ich als ungerecht da. Wenn ich zum Glauben an Jesus komme, genau, er hat es geahnt, kann man das sehen, ist das so. So. Und wenn ich jetzt falle und Dinge falsch mache, du musst mich gut festhalten jetzt, werde ich gehalten. Weil ich jetzt als Gegenüber eine lebendige Person hat, die mich liebt und die mich korrigiert, aber nicht mehr im Sinne von Verdammnis richtet. Danke, Frank. Genau. Verstehen wir das? Und das muss man ganz tief verstehen. Ein Freund von mir, das habe ich damals auch erzählt, machte mich mal darauf aufmerksam, was es heißt, unter Gesetz oder unter Gnade zu sein. Und wenn man zu Jesus gehört, sagt Römer 6, Vers 14, ihr seid nicht mehr unter Gesetz, sondern unter Gnade. Und unter der Gnade werde ich nicht zum Tode verurteilt, sondern korrigiert und vergeben. Aber Todesurteil ist vorbei, weil ich unter der Gnade bin. Ein für alle Mal. Und wenn ich fehle und wenn ich stark fehle, werde ich auch ziemlich streng von Gott erzogen, übrigens. Aber du wirst nicht verworfen, weil du unter der Gnade bist. Und er machte mich darauf aufmerksam, mit diesem Gesetz und Gnade. Er sagte damals zu mir, oder er hat es mal in Hamburg auch gepredigt, wenn du in Singapur bist, mein Sohn war der Ältere, war vor 2 Jahren in Singapur. Viele wissen, in Singapur gibt es drakonische Gesetze mit drakonischen Strafen. Nicht drakonische Gesetze, ich glaube ganz gute Gesetze, aber mit drakonischen Strafen. Aber die haben vieles besser als wir. In Deutschland ist es ein Skandal, wie man heutzutage Justizentscheidungen trifft. So butterweich, da gibt es ja kaum noch Strafe manchmal. Und da gibt es Gesetze, wenn du, ihr wisst das vielleicht, ne, wenn du eine Zigarettenkippe wegschmeißt, dann kriegst du drakonische Strafen. Wenn du in Deutschland eine Zigarettenkippe wegschmeißt, kriegst du die drakonische Strafe nicht. Eine Zigarettenkippe wegzuschmeißen ist so oder so schlecht, okay? Ob in Singapur oder Deutschland, Zigarettenkippen sollte man nicht wegschmeißen. Du sollst keine Kippen wegschmeißen, okay? Aber in dem einen Land gibt es drakonische Strafe und im anderen Land gibt es diese Strafe nicht. Und so, wenn ich zum Glauben an Jesus komme, wird Sünde, das müssen Christen so tief verstehen, anders behandelt, weil ich jetzt unter Gnade bin. Und das ist so wichtig. Und Paulus sagt, wir sind nicht mehr unter Gesetz, was den Himmel anbetrifft, nicht mehr unter einer Leistungsfrömmigkeit, was den Himmel anbetrifft. Okay? Jetzt sagt jemand, ist das wirklich so dramatisch? Ja. Gerade für Menschen, die vielleicht sehr genau sind. Ich weiß, als ich frisch gläubig war, war ich frisch gläubig, ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr, das ist frisch. Da hatte ich dann immer abends, irgendwie hat sich das bei mir eingeschlichen, dass ich dachte, Moment Christoph, wenn du jetzt ins Bett gehst und du hast irgendwas, eine Sünde, die du am Tag gemacht hast und du hast sie Gott nicht gesagt, was ist, wenn du jetzt so einschläfst? Und was weiß ich, du stirbst oder Jesus kommt wieder oder so. Bin ich dann bei Gott? Und das war wie unter Gesetz. Das ist absolut sein unter Gesetz. Und weißt du, was mich das gemacht hat? War eine kurze Phase, aber neurotisch. Weil dann saß ich da als armer 18-Jähriger, dreivierteljahr gläubig, und habe überlegt, könnte noch was sein, wo müsste ich noch was bekennen? Da wirst du krank bei. Das nennt sich dann ekklesiogene Neurose. Christlich-gemeindliche Neurose. Wenn du unter Gesetz bist, kann das sowas bewirken bei einem sensiblen Menschen. Und ich habe eine gewisse Sensibilität. Okay? Weil ich nicht verstanden habe, ey, du bist unter Gnade, Christoph. Selbst wenn irgend sowas ist, das wird nicht mit dem Tod beurteilt. Ein für alle Mal hat Jesus mit dem Tod bezahlt für deine Sünde. Ein für alle Mal. Und du musst mit dem Tod nicht nochmal bezahlen. Das habe ich nicht verstanden. Und dieses Sein unter Gesetz, habe ich da echt gelitten. Okay, also Paulus spricht von der Freiheit, dass wir nicht mehr unter Gesetz sind. Indirekt, das ist zwar nicht da jetzt speziell gemeint, ich möchte es aber ankoppeln, ist auch die Freiheit gemeint von der Herrschaft der Sünde. Römer 6, Vers 14 habe ich schon gesagt. Die Sünde wird nicht über euch herrschen, sagt Paulus, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Jetzt könnte man denken, Moment, die Sünde herrscht doch, wenn ich brauche doch das Gesetz Gottes, damit die Sünde mich nicht beherrscht. Das Gegenteil ist wahr. Wenn jemand denkt, er ist da unter dem Gesetz, im Sinne von der Strafbeurteilung, wird er ein unfreudiger Christ, er wird demoralisiert, er wird die Freude verlieren und wo immer Demoralisierung und Depression ist, ist Sünde nicht weit weg. Hast du es gewusst? Leute saufen sich zum Teil voll, nicht weil sie voller Freude sind, sondern weil sie tiefen Lebensfrust haben. Und wenn man das nicht versteht, dass das Sein unter Gnade, wenn ich das verstehe, eine Kraft in mir hat, auch dagegen Sünde aufzustehen. Und dass Sünde mich nicht versklaven kann im Sinne von, ich muss nicht beharren. Man wird nie sündlos in diesem Leben oder komische Gedanken, Gefühle haben. Das ist nicht gemeint. Aber sie muss mich nicht beherrschen, weil ich in Christus eine neue Stellung habe und ich das erkenne. Das ist hier gemeint. Und wisst ihr was? Von Sünde nicht beherrscht werden, ist was äußerst Attraktives. Manchmal sagen ja Menschen, ja, der christliche Glaube, ja, dann darf ich ja nicht mehr sündigen. Wenn sich heute Nacht in Deutschland Kinder in den Schlaf geweint haben, mit einem zerrissenen Herzen, weil Mama und Papa in größter Lieblosigkeit aufeinander zugegangen sind, und das ist wahrscheinlich tausendfach passiert in dieser Nacht, was hat das Leid verursacht an dem Herzen der Kinder? Sünde. Zielverfehlung. Sünde heißt Zielverfehlung. Ich bin berufen, miteinander gut umzugehen und ich verfehle das Ziel. Und Sünde macht nie was Gutes. Es ist wohltuend, Menschen zu lieben. Es ist wohltuend, zu vergeben. Es ist wohltuend, zu lernen, Eifersucht loszuwerden. Es ist wohltuend, sich einander nicht zu vergleichen. Sünde ist überhaupt nicht wohltuend. Und da muss man auch mal mit aufräumen. Es ist begehrenswert, von Jesus zu erleben, was es heißt, auch von Sünde immer weniger beherrscht zu werden. Gell? Aber das geschieht nur, wenn ich unter Gnade bin, wenn ich verstehe, ich bin sein Kind ein für alle Mal und nun kann ich mich entfalten und entwickeln in seiner Liebe. Der nächste Satz, ich muss ja so langsam zum Crescendo kommen, also Ende. Sie taten, sie haben belauert, jetzt kommt der Satz, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Das habe ich schon gehört, das Gesetz bringt Knechtschaft, wenn ich unter dem Gesetz bin. Und sie wollten die da zurückführen. Und wisst ihr was? Das Wort Knechtschaft, man kann sagen, hinter gesetzlichen Lehren, also wo man sagt, ich muss mir das Heil verdienen durch gewisse Dinge, das, ich meine nicht dein Leben der Hingabe, das meine ich nicht, aber hinter gesetzlichen Lehren stehen oft auch satanische Kräfte. Im 2. Korintherbrief schreibt Paulus von den Juden, den Christen, die gläubig geworden sind, und er sagte, da drangen auch gesetzliche Lehren in die Gemeinde ein in Korinth. Und er sagt dann Folgendes, Leute, der Satan verkleidet sich als Engel des Lichts, als Engel des Lichts. Und er meint damit gesetzliche Lehren. Er meint gar nicht das ausschweifende Leben, da steckt auch oft der Feind hinter. Aber auch das. Und ein Vers, den ich hier stark finde, 2. Korinther 11, er sagt in den Korinthern, ihr ertragt es ja, wenn jemand euch knechtet, wenn jemand euch aufzehrt, wenn jemand euch einfängt, wenn jemand sich überhebt, wenn jemand euch ins Gesicht schlägt. Gesetzliche Lehren knechten, zehren auf, fangen ein und machen unfrei. Wenn das Heil betreffend. Und sie haben nicht gemerkt, dass da der Satan hinterstand. Paulus sagt einmal in Galater 3, wer hat euch bezaubert, dass ihr das Evangelium des Kreuzes aus dem Auge verloren habt? Bezaubern ist auch was vom Satan letzten Endes, Bezauberung. Und wir müssen eins verstehen, grundsätzlich über den Satanas, den gibt es, sagt die Bibel. Das Hauptziel des Satans ist immer Folgendes, egal durch welche Weise, Knechtschaft. Musst du wissen, Knechtschaft. Wo Satan ist und regiert, ist Knechtschaft. Egal in welcher Form, ob es Knechtschaft durch Sünde ist oder Knechtschaft durch gesetzliches Lehrverständnis. Und er hat immer darauf abgesehen, der Satan, Menschen in Knechtschaft zu bringen, Menschen von der erlösenden Beziehung von Jesus fernzuhalten. Menschen, die Jesus noch nicht kennen, sagt Paulus einmal, er hat den Sinn verblendet, dass sie nicht den Lichtglanz des Evangeliums erkennen. Den Sinn, dass sie das einfach nicht begreifen. Und bei Christen, die bereits in Beziehung zu Gott stehen, die zum Glauben an Jesus gefunden haben, versucht er, die Beziehung zu Gott zu behindern, zu neutralisieren, dass man keine Frucht mehr richtig bringt. Denn wenn die Beziehung zu Gott neutralisiert ist, an Kraft verloren hat, bringe ich auch keine Frucht mehr richtig. Das kann durch gesetzliche Lehren passieren, aber durch Leben in Sünde, durch so weiter und so fort. Okay. Beides ist ein Werk des Satans und da muss Gemeinde Jesu muss da feststehen. Nicht nur gesetzliche Lehren gegenüber, sondern auch, wo er dich in Sünde verführen will, weil das neutralisiert. Und damit schließe ich. Ich liebe ein Stück, ja, liebe. Ich habe meinen Kindern immer im gewissen Alter, als sie ein gewisses Alter hatten, im Bett, wenn ich aus der Bibel vorgelesen, zwei Jungs habe ich, okay, Jungs. Ich habe denen immer so Schlachtengeschichten vorgelesen aus dem Alten Testament, weil ich wusste, das finden sie cool. Im Alten Testament gibt es viele Schlachten und Davids Helden und sowieso Goliath und Simson. Weiß ich, wer aus der Bibel, die meisten, die Bibel hier kennen, werden Simson kennen, der durch den Geist Gottes so eine besondere Kraft hatte. Er hat 1000 Leute mit einem Knochen erschlagen. Und ich wusste, so kann ich Interesse an der Bibel bei denen wecken, wenn ich solche Geschichten erzähle. Bei Jungs zumindest. Bei Mädchen können es andere Dinge sein. Da ist vielleicht die Braut und so weiter, was weiß ich. Ne? Aber ich hatte nur zwei Jungs. Und der Simson ist ein Bild dafür, wie dadurch, wenn du dich verführen lässt und in einen Lebensstil, das meine ich, in einen Lebensstil der Sünde hineinkommst, in gewissen, auch gerade vielleicht gröberen Sünden verharrst, was dann mit dir passiert. Denn als er in Sünde fiel, sein Geheimnis verraten hatte, warum er diese Kraft hatte, dieser Frau Delilah, die ihn da verführt hat, passierte Folgendes. Die Bibel sagt, in dem Moment, wo das geschah, verlor er seine Kraft. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn du in gewissen Sünden reinkommst und vielleicht nicht lässt und dran bleibst, dann verlierst du deine Kraft. Du verlierst deine geistliche Schärfe. In dir wird was neutralisiert. Du kannst doch nicht freimütig über Jesus reden, weil du hinten im Hinterkopf denkst, naja, was ich da gerade lebe. Und ein schlechtes Gewissen hat einen schwachen Glauben. Wusstest du das? Ein schlechtes Gewissen hat einen schwachen Glauben. Darum, man kann auch schlechtes Gewissen aus falschen Gründen haben, wie ich damals als 18-Jähriger oder wenn man unter Gesetz ist und dann Dinge falsch versteht. Aber es steht fest. Dann haben sie ihnen die Augen ausgestochen, die Feinde. Du hast keine, verlierst die geistliche Sicht. Wenn du in Sünde beharrlich lebst, verlierst du die geistliche Sicht über geistliche Dinge. Sie haben die Augen ausgestochen und er wurde gefangen. Du verlierst das Gefühl der Freiheit und du kommst in Knechtschaft. Okay, und die Gemeinde Jesu hat zu verstehen, ich habe Freiheit in Jesus. Ich habe wirklich, wenn ich zu Jesus gehöre, ich habe Freiheit in Jesus. Ich habe Freiheit, dass ich nicht mehr unter Gesetz bin. Verdammnis der Vergangenheit anliegt. Wirklich. Darum bin ich schon verherrlicht in Gottes Augen, Römer 8, Vers 30. Und jetzt kann ich mit Gott leben unter seiner Gnade und ich werde nicht so doof sein, mich mit Sünde binden zu lassen und auch dem Geschenk Jesu gegenüber, sondern ich will frisch bleiben, ich will klar bleiben in der Beziehung zu Gott. Und darum sagt Paulus diesen Satz, mit dem ich schließe, denen haben wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bleibe. Man darf gesetzlichen Lehren nicht nachgeben. Und man darf lernen, Sünde, wenn sie einziehen will in meinem Leben und mich in eine Bindung bringen will, nicht nachzugeben. Njet, sagen die Russen. Njet, nein. Ich stehe fest hier, mit mir nicht. Ich gehöre Jesus, ich bin unter der Gnade, ich lasse mein Leben und das meiner Lieben nicht zerstören. Amen. Amen.
Du hast Fragen, Wünsche oder Anregungen? Dann schreib uns gerne eine E-Mail unter info@fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.